Herzlich willkommen zur 149. Folge des Psychcasts. Diesmal geht es um Antipsychotika, einen Überblick. Und ich habe den Psychcast diesmal nicht alleine aufgenommen, sondern zusammen mit Freunden vom Klinisch Relevant Podcast. Und wer den Psychcast mag, der mag wahrscheinlich auch den Klinisch Relevant Podcast, denn hier geht es viel um Medizin, Neurologie, Psychiatrie, Ergotherapie und alle möglichen in der Nähe liegenden Bereiche. Und auch im Klinisch Relevant Podcast geht es oft um Wissen, das für Experten wichtig ist, aber auch für Nicht-Experten gut erklärt wird. Und dadurch, dass das ein sehr breites Themenangebot ist, ist wirklich für viele was dabei. Ich war da schon häufiger Gast und diesmal habe ich zusammen mit Kai Grun und Simon Kurzhals, Kai Grun ist Neurologe, Simon ist Psychiater, eine Folge aufgenommen zum Thema Antipsychotika. Die ist sehr interessant geworden. Es geht auch um meinen Kurs Psychopharmaka. Und hier in den Shownotes gibt es auch einen Gutscheincode. Wer also diesen Podcast hört, kann sich in den Shownotes den Gutscheincode abholen und dann den Kurs auch preisgünstiger bekommen. Also viel Spaß mit dem gemeinsam aufgezeichneten Podcast.
Psychcast.de Psychosomatic medicine and psychiatry, psychotherapy and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your hosts. Psychcast, yes, Psychcast, let's start the show.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Jan Dreher und Simon Kurzhals zum Thema Antipsychotika. Wie wählt man das richtige Medikament aus? Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen, ich freue mich ganz doll, lieber Kai.
Ich freue mich auch.
Vielen Dank für die Einladung, dass ich wieder hier sein darf. Und wir haben einen ganz besonderen Gast.
Das stimmt.
Kollege Jan Dreher, auch psychiatrischer Kollege.
Ich freue mich auch sehr, dass ich bei euch sein darf. Hallo.
Sehr gut, wir freuen uns auch, doppelt sozusagen. Mhm. Und wir wollen heute sprechen über Antipsychotika anlässlich eines Kurses, den du entwickelt hast und wo wir uns jetzt so ein bisschen durcharbeiten wollen. Und ja, so, vielleicht schaffen wir es ja auch, so ein paar Mysteries der antipsychotischen Medikation, Auswahl, wie gehe ich eigentlich vor, was muss ich beachten, bei wem kann ich welche Präparate verordnen, dass wir da so ein bisschen ja, Licht ins Dunkel bringen.
Genau, wenn ich auch kurz was sagen darf zum Anfang, Jan, du hast noch gar nicht das Wort bekommen. Du warst schon mehrfach bei uns im Podcast, allerdings mit einer gewissen Pause jetzt. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du warst schon zweimal zu psychiatrischen Themen bei uns im Podcast. Einmal haben wir, glaube ich, über Alkoholfolgeerkrankungen gesprochen. Mhm. Und einmal auch eine sehr spannende Folge über die Schizophrenie zusammen gemacht. Und übrigens als kleine Rückmeldung, das sind immer noch so die Folgen, die wirklich am besten laufen, abgesehen noch von einer Folge zu Autismus, Spektrumstörung. Also die sind ganz weit vorne. Ja, und das Thema Antipsychotika oder Neuroleptika, wie ich immer noch sage, das ist wirklich,
ja? Wenn ich kurz einhaken darf, das freut mich sehr. Ich höre den Klinisch Relevant Podcast ja auch immer sehr gerne, weil ihr so viele verschiedene Themen habt. Manchmal gibt es auch welche, die mich nicht interessieren, aber sehr viele, gerade aus dem nicht-psychiatrischen Gebiet, interessieren mich sehr. Ich mache ja den Psychcast-Podcast und es geht darum, Wissen so zu verbreiten, dass die Experten was davon haben und auch die Nicht-Experten. Und ich finde, das ist auch beim Klinisch Relevant Podcast so. Und ich finde, das zeigt auch immer, dass die Experten genauso viel lernen, wenn sie mal die Sache von der Wurzel aus, also von Grund auf erklärt bekommen. Und ich mag diese Art der Fortbildung sehr gerne. Deswegen sind das ganz befreundete Podcasts, ja.
Total, total. Genau, und ich wollte gerade sagen, also dieses Thema Antipsychotika oder Neuroleptika, wie ich immer gerne sage noch, das finde ich spannend, weil ich auch heute im Vorfeld nochmal drüber nachgedacht habe. Und es sind eigentlich immer zwei Neuroleptika, Antipsychotika, die ich einsetze. Und die Frage ist ja, warum ist das so? Und ich glaube, ich muss sagen, das hat keinen wissenschaftlichen Hintergrund. Umso froher bin ich, dass wir jetzt da nochmal drüber sprechen können. Also Ziel des Ganzen wäre es vielleicht nochmal so einen guten Überblick zu bekommen über diese Medikamentengruppe. Vielleicht auch nochmal drüber zu sprechen, wann setze ich die überhaupt ein? Wann ist das sinnvoll, die einzusetzen? Aber auch gerne nochmal darüber zu sprechen, welche Risiken bestehen auch, wenn man Neuroleptika einsetzt. Und ja, worüber ich mich immer freue, Jan, ist ja, dass du auch echt ein Kliniker bist und dass man da mit dir immer so schön in medias res gehen kann und klinische Beispiele einfach besprechen kann.
Das wollen wir gerne machen. Also ich fange mal mit einem Satz an, der sehr kurz ist und der lautet: Antipsychotika wirken gegen Wahn und Halluzinationen. Und der Satz ist wahr, also Antipsychotika, das, was viele auch gerne Neuroleptika nennen, wir gehen später mal auf den Unterschied ein, Antipsychotika helfen gegen Wahn und sie helfen gegen Halluzinationen. Das sind Symptome, die natürlich bei der Schizophrenie vorkommen, aber auch bei anderen psychotischen Störungen. Gegen den Wahn helfen sie oft nach ein paar Tagen, wenigen Wochen, so 10 Tage ungefähr. Auch gegen Halluzinationen helfen sie nach ein paar Tagen. Und deswegen kann man sie gut einsetzen bei der Schizophrenie. Sie helfen gegen Wahn und Halluzinationen. Und man kann sie aber auch bei anderen Krankheitsbildern einsetzen, die mit psychotischen Symptomen einhergehen. Zum Beispiel gibt es Delirien, die optische Halluzinationen haben. Es gibt wahnhafte Depressionen. Da helfen sie gegen den Wahn während der wahnhaften Depression. Und noch einzelne andere Krankheitsbilder mehr. Darüber hinaus werden sie natürlich in anderen Bereichen eingesetzt. Antipsychotika werden oft zur Sedierung eingesetzt. Das ist aber eigentlich nur eine Nebenwirkung dieser Medikamente. Und sie werden manchmal gegen Sachen eingesetzt, wie gegen Grübeln oder in der Vorstellung, ein Delir würde abklingen, wenn man nur genügend Antipsychotika gibt. Das stimmt dann wiederum nicht. Und Wahn- und Halluzinationen sind natürlich sehr ausgeprägte Krankheitsbilder oder sehr ausgeprägte Symptome. Wenn man die hat, dann ist gut, was dagegen zu geben. Und in diesen Indikationen helfen die auch sehr gut. Aber wenn man die Indikation zu breit stellt, dann versteht man auch, warum die manchmal auch sehr kritisch gesehen werden. Und es gibt keine wirksamen Antipsychotika, die nicht auch ausgeprägte Nebenwirkungen haben können und oft aber auch in den normalen Dosierungen schon haben. Deswegen muss man genau wissen, wann helfen sie wirklich und wann helfen sie nicht. Also helfen sie bei einer agitierten Patientin mit einer Demenz, die sonst keine Symptome hat, außer der Unruhe. Dann muss man die Abwägung zwischen Nutzen und Risiken eben anders machen als bei einer Schizophrenie, wo jemand gegenwärtig psychotisch ist. Ne? Also sie helfen gegen Wahn und Halluzinationen und gegen sonst eigentlich fast nichts.
Genau, unspezifische Dämpfung ist, glaube ich, so ein Thema. Es gibt ja noch andere Bilder oder andere Patienten, wo es eingesetzt wird, wird ja ganz häufig auch bei intelligenzgeminderten Personen werden Antipsychotika häufig eingesetzt. Es gibt Antipsychotika, die bei Kindern und Jugendlichen auch zugelassen sind zum Beispiel und eben jetzt ein Präparat, ganz explizit Risperidon, zur Behandlung von eben aggressiven Verhalten im Rahmen von organisch veränderten Personen, genau. Also im Rahmen von Demenzerkrankungen. Ja.
Da sind sie zugelassen, insbesondere das Risperidon. Und da helfen sie auch. Also sowohl bei aggressiven dementen Patienten als auch bei Jugendlichen mit Impulskontrollstörung helfen sie auch tatsächlich. Und man muss sich dann eben fragen, helfen sie dadurch, dass sie sedieren oder helfen sie zusätzlich durch ihren eigenen Wirkmechanismus? Denn Sedierung ist manchmal erforderlich. Auch jemand, der im Rahmen einer Demenz so unruhig ist, dass er nicht führbar ist, kann möglicherweise mal für eine gewisse Zeit eine Sedierung brauchen. Und wenn ich eine Sedierung machen will, kann ich die mit Antipsychotika machen. Die kann ich aber auch nebenwirkungsärmer machen. Ja, wenn ich nur eine Sedierung will, kann es sein, dass niederpotente Neuroleptika oder Benzodiazepine, wenn es nur kurz sein soll, oder andere Sedativa besser sind. Aber eine Sedierung ist natürlich eine Sache, die auch sinnvoll sein kann. Aber die meisten Psychiater würden sagen, bei den Bildern, die du jetzt genannt hast, aggressives Verhalten, Impulskontrollstörung, helfen sie über die Sedierung hinaus durch ihren spezifischen Wirkmechanismus. Und dann ist es natürlich sinnvoll, sie zu geben. Und das sind ja auch schwer zu behandelnde Symptomkomplexe, die damit aber also erfahrungsgemäß tatsächlich oft besser werden. Mhm. Ein bisschen und nicht immer, aber ja, manchmal schon.
Können wir nochmal basal sprechen darüber, wie Antipsychotika wirken und wie die sich vielleicht auch pharmakologisch unterscheiden? Also wenn man jetzt so die unterschiedlichen Generationen so sich anguckt.
Stell dir vor, du suchst dein verlorenes Schlüsselbund. Und du siehst auf dem Sofa, dass sich das Kissen ein bisschen auswölbt. In dem Moment schüttet dein Gehirn Dopamin aus, weil es erhofft, dass es bald eine Belohnung kriegt, nämlich den Schlüssel findet. Also Dopamin ist ein Neurotransmitter im Gehirn, der eine Belohnungserwartung signalisiert oder vermittelt. Und wenn du dann den Schlüsselbund tatsächlich unter dem Kissen findest, dann schüttet das Gehirn nicht nochmal Dopamin aus, sondern eher irgendwas, was echt mit Freude zu tun hat. Aber nicht nochmal Dopamin. Dopamin ist, wenn ich denke, da ist was, das hat eine Bedeutung, das könnte mir was bringen. Und dieses Dopamin braucht man eben, um Interesse an Sachen zu haben, um Ziele zu verfolgen. Man braucht es aus anderen Gründen oder in einem anderen Gehirnsystem auch, um sich flüssig bewegen zu können. Und beim Gesunden ist das alles in einem Gleichgewicht. Und bei der Psychose ist es so, dass die Stoffwechselkreise überaktiv sind. Und das ist ausnahmsweise mal keine Vereinfachung. Bei den Depressionen sprechen wir oft von vereinfachten Modellen, wenn wir erklären, was das neurochemisch angeblich sein soll. Bei der Psychose ist es wirklich so, dass der Dopaminstoffwechsel überaktiv ist. Das kann man auch gut messen. Und dann hat plötzlich alles eine Bedeutung. Die Autos, die vor dem Fenster vorbeifahren, sind plötzlich vom KGB. Der Nachrichtensprecher sagt eigentlich nur was übers Wetter und tatsächlich bezieht man es auf sich, weil man auch da eine Bedeutung sieht, die da gar nicht ist. Und die Antipsychotika der ersten Generation haben im Wesentlichen die Dopaminaktivität gedämpft und dadurch werden Wahn und Halluzinationen eben auch ursächlich besser. Und auch die neueren, besser verträglichen Antipsychotika der zweiten Generation tun das zum einen auf einem direkten Weg und zum anderen meistens noch auf einem indirekten Weg, der was mit Serotoninrezeptoren zu tun hat, aber am Schluss in einer Feedbackschleife auch die Dopaminaktivität wieder reduziert. Also Antipsychotika wirken relativ einfach, indem sie die Überaktivität des Dopaminstoffwechsels reduzieren. Aber, wenn ich das gleich anschließen darf, wenn man da zu weit geht, dann hat man eben auch die damit verknüpften Nebenwirkungen, dass einen plötzlich gar nichts mehr interessiert und dass man an nichts mehr Interesse hat und dass auch Bewegungen nicht mehr so flüssig sind. Ziel ist es, etwa 80% der Dopaminaktivität zu reduzieren. Dann klingt die Psychose ab und es kommt zu einer Heilung, aber nicht mehr. Dann hat man zu viel Nebenwirkungen, nicht weniger, dann wirkt es meistens nicht. Und wenn die Psychose abgeklungen ist, dann eine niedrigere Rezeptorbelegung, wobei das ist noch wissenschaftlich nicht so ganz klar. Aber es gibt eine bestimmte Menge an Dopaminrezeptoraktivität, die man auf jeden Fall erhalten muss, damit keine oder nicht zu viele Nebenwirkungen auftreten.
Genau, also das mit den Nebenwirkungen ist, glaube ich, etwas, was häufig ja so ein bisschen unterschätzt wird, insbesondere die Leute, die nicht regelmäßig mit den Medikamenten umgehen. Wenn man so jetzt auch über die Bewegungsstörungen vielleicht, die entstehen können, hinausschaut, gibt es noch etwas anderes? Gibt es noch andere Nebenwirkungen, die man so im kardiovaskulären Bereich berücksichtigen muss, zum Beispiel? Ich denke jetzt insbesondere auch daran, dass die Leute teilweise auch die Medikamente lange nehmen. Also die kriegen die zum Beispiel im Krankenhaus aufgeschrieben und werden damit entlassen und dann werden die so weitergeführt.
Meiner Erfahrung nach ist das, was die Patienten am meisten stört, die Tatsache, dass sie so eine Lustlosigkeit und Antriebslosigkeit entwickeln. Das ist wie das mit dem Schlüssel. Ich komme nochmal auf das Bild zurück. Dinge, die eigentlich Freude versprechen, die werden nicht mehr so verfolgt. Und das ist dann nicht das Schlüsselsuchen, sondern mal ein Eis essen gehen oder sich mit Freunden treffen. Auch das wird weniger verfolgt. Und dadurch verflacht das Leben dann und wird nicht mehr so interessant. manchmal ist das schwer abzugrenzen von der Minussymptomatik der Schizophrenie, aber dieser Motivationsverlust, der Antriebsverlust, der belastet die Patienten oft sehr und der geht auf den Wirkmechanismus zurück. Es gibt noch medikamentenspezifische Nebenwirkungen. Du hast zum Beispiel die Nebenwirkungen am Herzen angesprochen. Es gibt einzelne Medikamente, die dann da zusätzlich noch ganz spezifische Nebenwirkungen machen, wie Reizleitungsstörungen. Viele Medikamente machen eine Gewichtszunahme oder verursachen das metabolische Syndrom. Das führt auch oft dazu, dass diese Medikamente abgesetzt werden. Genau, und das sind dann so substanzspezifische Nebenwirkungen, die auch noch dazukommen, neben den Nebenwirkungen, die auf die Dopaminblockade an sich zurückzuführen ist, wo man lange Zeit gedacht hat, ja gut, die kann ich nicht verhindern, denn das ist ja das Ziel der Behandlung. Aber wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, es gibt ja die neueren Medikamente und die älteren. Die neueren haben ein besseres Verhältnis aus Wirkungen und Nebenwirkungen. Manchmal haben die auch noch ein bisschen Dopaminaktivität zusätzlich zum Dopaminblockieren. Und die Hoffnung ist, dass die dann weniger von dieser Antriebslosigkeit machen, weniger von dem Interessenverlust. Das stimmt auch, aber es ist nicht so, dass das gar kein Problem mehr wäre.
Es sind noch immer Medikamente, die einfach Nebenwirkungen haben. Ne? Wir müssen auf der anderen Seite aber überlegen, es sind einfach auch schwere Erkrankungen, die die Funktionsfähigkeit von den Menschen erheblich beeinträchtigt, sodass die natürlich ihre Rechtfertigung und ihre Indikation haben.
Aber jedenfalls, wenn sie ihre Indikation haben, genau. Und deswegen habe ich eben schon so vorgebaut, sie werden ja oft dann auch darüber hinausgegeben in Bereichen, wo sie nicht so viel bringen. Da soll man sie eben nicht geben. Also dann überwiegen die Nebenwirkungen oft stark. Also wenn man dann sieht, man geht in so ein Seniorenheim, macht Visite, guckt sich 20 Patienten an und davon kriegen 7 irgendwie ein hochpotentes Neuroleptikum, dann kann man nur selber mit den Ohren schlackern. Die Patienten können es ja nicht mehr so gut. Das ist dann sicher nicht so, dass 7 von 20 jetzt wirklich eine Psychose hatten, da im Alter von 80 Jahren.
Was du gerade schon gesagt hast, ganz richtig, es gibt ja auch limitierende Faktoren patientenseitig, ne, dass die Patienten wirklich nachvollziehbarerweise sagen, ich will dieses Medikament nicht mehr nehmen, ich bin lustlos, ich habe, keine Ahnung, 15% Körpergewicht zugenommen, ich habe Laktation zum Beispiel, also ich habe eine Prolaktin-Erhöhung und dadurch entsprechende Nebenwirkungen, Galaktorö. Also das sind Dinge, die man berücksichtigen muss, bei bestimmten Präparaten ausgeprägter als bei anderen. Und dann ist man, glaube ich, ganz gut auf Nebenwirkungen eingestellt.
Und ich kann das gut verstehen. Ich würde auch kein Medikament nehmen wollen, das mir 15 Kilo Gewichtszunahme verursachen würde. Und die Kunst ist es dann eben, wenn eine Indikation besteht, wenn das wirklich hilft, mit Änderungen der Medikation, vielleicht mit einem Wechsel des Präparates auf eins zu kommen, dass zwar die Wirkung hat, aber eben nicht mehr diese Nebenwirkung hat. Und nicht zu sagen, naja, ist jetzt ihr Pech, sie brauchen das halt, jetzt haben sie halt 15 Kilo zugenommen, hoffentlich nehmen sie nicht nochmal 15 zu, sondern zu sagen, okay, es gibt auch andere, die machen keine Gewichtszunahme, vielleicht haben die bei manchen eine andere Nebenwirkung, aber vielleicht haben die bei ihnen eben diese andere Nebenwirkung nicht und auch nicht die Gewichtszunahme. Und manchmal ist es wichtig, 2 oder 3 Substanzen auszuprobieren und eine funktioniert dann ganz gut. Und dann hat man auch viel gewonnen, denn das Medikament, das 15 Kilo Gewichtszunahme macht oder das Steifigkeit macht oder das Lustlosigkeit in einem zu starken Maße verursacht, das wird ja eh abgesetzt und dann bringt das eben gar nichts mehr. Ne?
Du hast gerade den Begriff hochpotent Neuroleptika benutzt, Jan. Ich finde, also in meiner Welt ist dieses Konzept noch ganz ganz hilfreich mit niedrigpotent und hochpotent. Kannst du da noch mal kurz was zu sagen für diejenigen, die das vielleicht noch nicht so präsent haben?
Ja, das ist ganz einfach. Hochpotent heißt, es ist hochpotent gegen Wahn und Halluzinationen, aber es sediert nicht besonders stark. Also das typische Beispiel ist Glianimon. Das hilft sehr gut gegen Wahn und Halluzinationen und macht praktisch nicht müde. Und niederpotente Medikamente sind eben welche, die nicht sehr potent sind gegen Wahn und Halluzinationen, aber sie sedieren stark. Und das brauche ich eben auch manchmal. Viele kennen Atosil, Promethazin, Melperon, das sind alles niederpotente Neuroleptika, die man abends zum Schlafen geben kann. Sie machen ja nicht abhängig und die man auch schon mal in Anspannungszuständen geben kann. Da ist ja gar nicht wichtig, dass die antipsychotisch wirken. Und das ist dann auch das mildere Mittel, um eine Sedierung zu erreichen. Ja, also mit Haloperidol, da kann ich erst eine Sedierung erreichen, wenn ich so viel Dopaminrezeptoren lahmgelegt habe, wie ich es eben gar nicht haben will. Deswegen, das eine ist nicht schlechter als das andere. Das eine wirkt halt gut gegen Wahn und Halluzination. Das andere sediert überwiegend. Und es gibt mittelpotente Antipsycho- oder mittelpotente Neuroleptika. Und die machen beides so ein bisschen. Die wirken schon gegen Wahn und Halluzinationen, sedieren aber auch. Manchmal brauche ich das. Man muss sich nur klar machen, dauerhaft braucht man eigentlich nie eine Sedierung oder nie, ist übertrieben. Am liebsten hätte man keine dauerhafte Sedierung, sondern die will man eigentlich auf Dauer immer irgendwie loswerden, wenn es geht.
Bevor wir jetzt zu dem Punkt kommen, zu entscheiden, welches Antipsychotikum ist eigentlich das Richtige für meinen Patienten, für meine Patientin, würde ich gerne dich nochmal fragen zu den unterschiedlichen Applikationsformen der Antipsychotika. Also klassischerweise sind es ja die Tabletten, aber wir alle wissen, dass man manchmal Tabletten nicht in Menschen reinbekommt. Wie ist das mit der Applikationsform? Welche Möglichkeiten gibt es sonst, antipsychotisch zu therapieren?
Die vorhandenen Antipsychotika, die haben alle Halbwertszeiten, die es erlauben, die einmal, vielleicht auch mal zweimal am Tag zu geben, aber einmal am Tag reicht meistens aus und funktioniert meistens sehr gut. Manchmal muss man auch zweimal am Tag geben, aber die sind eigentlich alle sehr gut durch Tablettengabe zu geben. Es gibt natürlich Situationen, wo das nicht funktioniert, wo ich in einem Notfall mal eine intravenöse oder intramuskuläre Gabe machen muss, um direkt ein Neuroleptikum in jemanden hineinzubekommen. Dafür gibt's auch, das gibt's auch, ne, für viel, ausreichend viele Medikamente. Und dann gibt's noch die Depotneuroleptika. Die waren früher einfach das Neuroleptikum in so einer öligen Lösung. Das hat man dann in einen großen Muskel gespritzt und dann hat sich das über 4 Wochen freigesetzt. Heutzutage sind es etwas ausgefeiltere pharmakologische Methoden, mit denen das gegeben wird, sodass der Blutspiegel auch konstanter ist. Aber die Depots, man stellt sich immer vor, wenn man ein Depot gibt, dann ist ja sicher, dass der Patient das nimmt, aber der muss das ja auch alle 2, 4 oder 12 Wochen sich geben lassen. Und wenn er das Medikament nicht mehr haben will, dann lässt er sich halt das Depot nicht mehr geben. Also es ist nicht so, dass das ein Wundermittel bei Non-Compliance ist. Es gibt aber eine kleine Gruppe von Patienten, die es einfach wirklich vergessen, tagtäglich zu nehmen und die es eigentlich wollen, für die es sehr hilfreich ist. Und es gibt schon auch den Vorteil, wenn ein Patient es nimmt und es dann einfach ja da ist, dann hilft das ja auch 1 Monat. Es gibt auch Substanzen, die 3 Monate wirken. Und dann ist in der Zeit jedenfalls, wenn man sich mal eine Woche dafür und eine Woche dagegen entschieden hätte, ist die Wirkung aber trotzdem da. In den Situationen ist auch ein Depot sinnvoll.
Genau, also es gibt, wie du schon sagtest, Substanzen, die kannst du intravenös injizieren, also wie Benperidol zum Beispiel. Ne, da brauche ich kein Monitoring machen, wie beim Haloperidol, wenn ich es IV, darf man es ja nicht geben, weil es einfach so ein roter Handbrief hat, beziehungsweise nur unter Kardiomonitoring. Und ansonsten kann man Haldol intramuskulär geben, kann Olanzapin intramuskulär geben, kann Aripiprazol intramuskulär geben. Also es gibt Möglichkeiten, wie man da verfahren kann. Es gibt Sublingual-Tabletten, es gibt Tropfen von einzelnen Substraten. Also da sind wir gut aufgestellt, was so die Möglichkeiten angeht.
Ich habe ja vorhin gesagt, dass es eigentlich jetzt bei mir so ist, dass die Auswahl der Antipsychotika, die ich nehme, sehr klein ist, eigentlich auf 2 beschränkt. Wie würdest du aus Expertensicht sozusagen eine Auswahl treffen? Also das ist ja sehr spezifisch, welchen Patienten ich da vor mir habe. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, man hat ein Regal mit diesen verschiedenen Medikamenten vor sich, was wären so Kriterien für dich, nach denen du dich da entscheiden würdest? Vielleicht kannst du das auch mit klinischen, also mit Beispielen einfach unterlegen.
Das machen wir sehr gerne. Wenn ich das in den Weiterbildungskursen mit den Assistenzärzten mache, dann frage ich immer, welches Neuroleptikum würden Sie denn selber nehmen, wenn Sie eins bräuchten? Und das können wir 3 ja auch mal besprechen. Denn daran kann man sehen, welche Gedanken eingehen, bei der Auswahl der ersten Option. Und wenn das dann nicht funktioniert, gibt es zweite und dritte Option. Aber die Frage, was würde man selber nehmen und in welcher Dosis, die ist schon ganz interessant. Kai, fangen wir mal mit dir an. Du in deinem Alter, mit deinem Geschlecht und deinen nicht vorhandenen Vorerkrankungen, wollen wir hoffen, würdest jetzt eine erstmalige psychotische Episode kriegen. Welches Neuroleptikum würdest du dir denn geben?
Also ich würde wahrscheinlich das Risperidon nehmen, einfach weil ich damit am meisten Erfahrung habe und also im Einsatz meine ich jetzt. Und weil ich das Gefühl habe, dass das wenig Nebenwirkungen hat und trotzdem eben gut antipsychotisch wirkt. Ein alter Oberarzt von mir hat immer gesagt, man müsste einmal, bevor man Antipsychotika einsetzt, selber mal Haloperidol zu sich nehmen, damit man weiß, wie sich das anfühlt. Aber also das habe ich noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber ja, die Antwort wäre Risperidon.
Risperidon. Welche Dosis?
Puh. Also ich setze es ja am ehesten im geriatrischen Setting ein. Da bin ich immer mit sehr wenigen, mit sehr niedrigen
Dosierungen. Bei dir, welche Dosis würdest du
dir geben?
Ach so, ja, okay, ja.
Aber ich würde wahrscheinlich trotzdem auch erst niedrig anfangen. Also damit meine ich vielleicht mit 0,5 Milligramm morgens und abends.
Ja, du hörst Stimmen und hast Verfolgungswahn. Würdest du es steigern? Auf welche Dosis würdest du es gegebenenfalls steigern?
Wahrscheinlich würde ich dann auf 1 Milligramm morgens und abends steigern.
Sehr interessant. Okay. Simon, was würdest du dir geben? Welche Dosis?
Ich würde wahrscheinlich mit Aripiprazol anfangen.
Aha,
ich würde erstmal gucken und würde eine Dosis, ja klar, 5 Milligramm. Ich würde 10 Milligramm vielleicht auch probieren, je nach Symptomatik, aber ich würde erstmal mit 5 Milligramm anfangen für 2-3 Tage.
Ja.
Und genau, das wäre so mein Pick.
Okay, also Psychikas-Hörer wissen schon...
Das gibt man einmal am Tag, ne, richtig?
Jan sagte ja schon, ne, die Halbwertszeit von Antipsychotika ist so übersichtlich, dass es eigentlich vollkommen unerheblich ist, ob wir das einmal am Tag geben oder die Dosis teilen, zweimal am Tag geben. Ich arbeite jetzt in einem Setting, wo ich häufig auch sehr viel Überzeugungskraft für die Patienten brauche, damit die Medikamente überhaupt nehmen. Da ist es natürlich sinnvoll, wenn man das vielleicht einmal am Tag macht und dann jetzt nicht unbedingt auf die Abenddosis gibt, wenn ich weiß, da ist nur noch die Hälfte vom Personal da. Und dann ist es vielleicht auch abends unruhig und dann geht das schon mal eher durch, wenn der Patient dann die Medikation nicht nimmt. Also in der Regel kann man eine Einmalgabe machen für die Patienten. Genau.
Okay. Ja. Und du, Jan, was würdest du nehmen?
Risperidon würde ich auch mit 1 Milligramm anfangen und dann aber bald auf 3 Milligramm gehen. Manchmal sage ich auch Cariprazin, aber heute bin ich wieder auf Risperidon. Also, und die Überlegungen, die wir uns gemacht haben, sind sehr interessant. Zum einen haben wir gesagt, was hilft denn gut gegen Psychose-Symptome? Also mit welchen Medikamenten haben wir gute Erfahrungen? Risperidon ist tatsächlich sehr bewährt. Das hilft bei einem Ersterkrankten recht sicher, wenn man die passende Dosis findet. Gibt es ja wenig, die da einfach nicht drauf ansprechen. Das wirkt einfach relativ verlässlich. Und auch Aripiprazol bei der passenden Dosis, damit hat man gute Erfahrungen gemacht, das wirkt recht gut. Wir drei haben uns jetzt für eins entschieden, das keine Gewichtszunahme macht. Also man hätte auch Olanzapin sagen können, das hätte auch gut gewirkt gegen Psychose. Das ist sogar ein bisschen angenehmer. Die meisten Patienten mögen das in den ersten Wochen lieber als Risperidon, weil es gar keine EPMS oder fast keine EPMS macht. Das kann Risperidon schon tun. Aber Olanzapin macht eben oft dann nach 2-3 Monaten eine deutliche Gewichtszunahme und da hätte ich schon keine Lust zu. Was ihr beiden genannt habt oder was du jedenfalls, Kai, gesagt hast, ist erstmal mit einer niedrigen Dosis anfangen und dann ganz langsam steigern, wenn überhaupt. Das ist der größte Unterschied, den ich oft beobachte zwischen dem, was wir uns selber geben würden und dem, was wir tatsächlich verordnen. Wir steigern es dann doch schneller. Und ich glaube, was wir tatsächlich tun, ist auch richtiger. Wir wollen ja eine 75- bis 85er Dopaminrezeptorblockade haben. Und die kriegen wir bei einem jungen Erwachsenen eben nicht mit 2 Milligramm hin. Da braucht, also nach einer Zeit schon, aber da braucht man eher so 3 und dann später wieder 2 Milligramm Risperidon, um die zu haben. Da gibt es wissenschaftliche Kurven, wie viel Milligramm man ungefähr braucht. Aber jedenfalls braucht man auch nicht so hohe Dosen. Also sowas wie 6 Milligramm Risperidon, das brauchen einzelne Patienten, die schon sehr lange Neuroleptika bekommen, aber nur ganz wenig. Meistens ist man mit 2 Milligramm gut unterwegs, vielleicht mal 3. Aber man kann wirklich die Dosierung oft niedrig halten. Naja, und für das erste Neuroleptikum sind das die Überlegungen, die man macht. Wenig Nebenwirkungen, verlässliche Wirkung, gut steuerbar. Mehr muss man ja nicht überlegen, dann kann man es ja damit versuchen. Und du hast gefragt, wonach sucht man aus? Dann guckt man eben, hilft das und wird es vertragen? Dann behält man es bei, auch für die Rezidivprophylaxe. Oder hilft es, wird aber nicht vertragen? Beispielsweise der Patient hat schon frühzeitig extrapyramidalmotorische Nebenwirkungen. Das ist so eine Art Parkinsonismus, aber ausgelöst durch Medikamente. Steifigkeit, das Gesicht bewegt sich nicht mehr richtig, die Muskeln sind steif, die Bewegungen sind eckig. Also wenn er EPMS hat, dann kann man eben auf eine andere Untergruppe wechseln, sowas wie Olanzapin. Das macht meistens keine EPMS, kann aber Gewichtszunahme auslösen. Und das sind die einfachen Entscheidungen am Anfang der Behandlung. Und dann gibt es natürlich viele Patienten, die schon was hinter sich haben, wo man weiß, etwas funktioniert nicht und auf noch mehr Alternativen schauen muss. Oder Patienten, die schon mal unter einem einzelnen Medikament eine bestimmte Nebenwirkung hatte, die damit häufig einhergeht, das lässt man dann bleiben. Aber so hangelt man sich durch. Die wichtigste Regel am Anfang ist vielleicht, wenn ein Patient ein Medikament einmal schon hatte und es hat gut gewirkt, dann wird es in Zukunft auch gut wirken. Klappt praktisch immer. Also es ist nicht so wie bei Antibiotika, dass man irgendwann eine Resistenz gegen ein Medikament entwickelt. Wenn was schon mal gut geklappt hat, klappt es meistens auch. Und dann sollte man das eigentlich auch als erstes versuchen, wenn es vertragen wurde.
Ja. Genau, es gibt ja jetzt, um auch mal beim Aripiprazol kurz nochmal was zu sagen, gibt es einfach auch bestimmte Nebenwirkungen, die einfach präparatespezifisch sind, ne? Oder relativ spezifisch sind, wie eben diese ja auch im Endeffekt Bewegungsstörungen mit einer Akathisie zum Beispiel, was von den Patienten ja ganz schwer auch berichtet werden kann. Ne? Die Patienten sagen immer, ich weiß nicht, kann ich still sitzen, ich komme nicht zur Ruhe, ich muss die ganze Zeit rumlaufen, ich kann nicht schlafen und sind extrem angespannt, aber kriegen das natürlich nicht über die Lippen, dass sie eine Bewegungsunruhe haben, dass sie eine Akathisie haben, weil vielleicht gerade die Dosis verändert worden ist von dem Medikament, so dass es insgesamt, egal bei welchem Präparat, sicherlich immer wichtig ist, auch bei den Patienten mal nachzufragen. Ne? Gibt es Nebenwirkungen? Haben sie was bemerkt? Und auch das Feedback zu geben, ne? Und auch den Raum zu geben, zu sagen, wir sind immer willens, auch Dosen anzupassen oder dann Alternativen zu suchen, um auch Nebenwirkungen gegebenenfalls dann medikamentös noch mitzubehandeln. Ne?
Und gerade die Akathisie führt oft dazu, dass das Medikament abgesetzt wird, denn das ist auf Dauer nicht aushaltbar. Das ist einfach zu unangenehm. Also wenn jemand eine ausgeprägte Akathisie hat, muss man die Dosis deutlich reduzieren und hoffen, dass dann weg ist. Und wenn es dann auch nicht weg ist, muss man das Präparat wechseln. Also man kann Patienten nicht dauerhaft eine Akathisie irgendwie aussetzen. Das macht er auch nicht mit. Also das ist auch nicht sinnvoll. Also das geht nicht. Wenn er das hat, muss man es ändern.
Aber um das zusammenzufassen, du würdest jetzt als wesentliche Kriterien für die Auswahl dieser Medikamente, die wir gerade besprochen haben, so zum Beispiel den Punkt nehmen, Erstbehandlung, also erste Episode, keine Vorerkrankung, sonst noch was?
Manchmal kann man sich auch überlegen, Geschlecht, ne? Also es gibt sicherlich ungünstige Konstellationen, wenn ich zum Beispiel eine junge Frau habe, die vielleicht etwas übergewichtig ist, dann wäre einfach Olanzapin überhaupt keine. Das wäre einfach überhaupt keine Wahl. Ne? Also da muss ich mir wirklich vorher überlegen, was will ich da machen, und dann könnte Olanzapin vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich merke, andere Medikationen schlagen nicht an, könnte das vielleicht eine Option sein. Aber da gibt es einfach weitere limitierende Faktoren. Auch Erkrankungen, die Patienten mitnehmen, ne? Oder schon mitbringen.
Genau, wenn wir schon Parkinson haben, dann nehme ich sicher nichts, was EPMS macht. Andere Medikamente, die Sie schon nehmen können, eine Rolle spielen. Also wenn jemand aus Gründen von Schmerzen oder so sowieso schon Novaminsulfat nimmt, dass das Blutbild schädigen kann, dann nehme ich vielleicht nicht auch noch ein Antipsychotikum, das auch dafür bekannt ist, dass das manchmal machen kann. Sowas kann eine Rolle spielen. Und dann ist man aber schon am Ende der meisten Überlegungen. Also wenn einer keine anderen Medikamente und keine anderen Krankheiten hat, dann ist es so kompliziert nicht. Wirken tun die meisten ungefähr gleich gut, ja. Also, in der richtigen Dosis helfen fast alle Antipsychotika ganz gut gegen Wahn und Halluzinationen. Es sind oft die Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen oder störende Begleitwirkungen bei anderen Erkrankungen, die es dann limitieren. Es ist dann noch so, es gibt das Clozapin, das hat eine gewisse Sonderrolle, weil es auch bei chronifizierten und sehr schweren Psychosen besser wirkt als die anderen, hat aber auch so viel Nebenwirkungen, dass man es frühestens als drittes Neuroleptikum versucht und dann weiß man eigentlich meistens auch schon, was man tut. Es ist schon so, es gibt welche, die werden als stärker wirksam wahrgenommen und andere als etwas milder. Also sowas wie Ziprasidon wird als milder wahrgenommen. Das ist nicht bei der akutesten Psychose jetzt das Beste, wird aber besser vertragen. Und manche machen auch einen Unterschied während der Akutbehandlung und während der Rezidivprophylaxe. Manche geben eben in der Akutbehandlung etwas stärkere und in der Rezidivprophylaxe etwas verträglichere Medikamente. Das kann ich auch verstehen. Eigentlich wird empfohlen, das, was in der Akutbehandlung gewirkt hat, weiterzugeben, allenfalls die Dosis leicht zu reduzieren, aber also selbst das wird eigentlich nicht empfohlen. Aber sehr viel mehr Faktoren gibt es nicht. Praktisch ist es dann aber oft so, dass man schon also nach kurzer Zeit auch ans Ende der Fahnenstange kommen kann, wenn nämlich die beiden Gruppen nicht vertragen werden. Das eine macht EPMS, das andere macht Gewichtszunahme, dann wird es manchmal schon dünn, aber also irgendwas findet sich dann meistens doch noch.
Es ist ja auch häufig so, die Auswahl der Antipsychotika auf so einer Station richtet sich ja auch nach dem, was der Oberarzt entscheidet. Ne? Ja. Also es gibt ja einfach auch Kliniken, wo ja auch für einen längeren Zeitraum mit klassischen Antipsychotika behandelt wird. Das ist sicherlich eine Herangehensweise. Ich bin immer Freund von, ich fange mit einem Präparat an und ich bleibe dann bei dem Präparat. So, ne, das heißt, wenn die Möglichkeit da ist, dass ich keinen Substanzwechsel machen muss, dann versuche ich natürlich schon, wenn ich sehe, okay, das ist wahrscheinlich auch ein Erkrankungsbild, was jetzt nicht nach einer Erstpsychose eher dazu neigt, nochmal wiederzukommen. Ich meine, das sind ja Patienten, die wir einfach haben in der stationären Psychiatrie, ne? Das sind häufig ja schon vorher chronifizierte Störungen, ne? Weil die häufig zu so einem späten Zeitpunkt ja in die Klinik kommen, dann ganz ungünstige Bedingungen haben, wo ich mir dann überlegen muss, will ich da jetzt verschiedene Substanzen ausprobieren oder will ich vielleicht ein Präparat auswählen, was ich auf Perspektive vielleicht auch schon als Depotmedikament nutzen kann. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will, keine Ahnung, jemanden auf ein Aripiprazol-Depot einstellen, dann hätte ich von vorn bis hinten die Möglichkeit, den bei Incompliance oder Non-Adherenz von Anfang an, wenn ich den injizieren müsste, könnte ich den intramuskulär injizieren, weil es verfügbar ist einfach. Ich kann das Präparat, habe ich da, wenn ich es bestelle. Ich kann es dann in Tablettenform weitergeben und kann es dann als Monatsdepot, wenn der Patient sich dafür eignet und sich dafür auch interessiert und das mitmachen würde. Das heißt, dann hätte ich drei verschiedene Applikationsmöglichkeiten bei dem Patienten, je nach Zustandsbild, und muss kein Präparat wechseln. Kann vielleicht zusätzlich noch addieren, um einen Präparat, was eben kein Antipsychotikum ist, wie Benzo etc. Das ist auch noch eine Strategie, die man sich überlegen kann.
Und der Punkt, dass ich mich mit wenigen Substanzen dann aber gut auskenne, ist absolut ehrenwert. Denn also es macht gar keinen Sinn, mit allen 150 Substanzen oder wie viel es möglicherweise geben kann, rum zu experimentieren und sich mit keiner richtig auszukennen. Es ist oft besser, ich kenne 5. Die kenne ich aber wirklich gut und ich weiß echt, was 7,5 Milligramm Aripiprazol im Unterschied zu 10 Milligramm machen. Und dann ist es gut, mit einigen Substanzen Erfahrung zu sammeln. Also ich vergleiche das immer mit meinen Kenntnissen mit Antihypertensiva. Also ich bin ja Psychiater und kein Internist und ich kenne mich mit Antihypertensiva nicht so gut aus, wie Internisten das kennen. Ich kann aber den normalen Bluthochdruck schon auch einstellen. Da kenne ich so 4, 5 Substanzen, mit denen kenne ich mich gut aus. Die setze ich dann auch ein und das klappt in 90% der Fälle. Und wenn das nicht klappt, dann frage ich einen Internisten. Aber das ist ja auch in Ordnung. Also man muss ja nicht Facharzt für alles sein. Und selbst wenn man Facharzt für innere Medizin ist, dann hat man auch Substanzen, mit denen man mehr und weniger Erfahrung hat. Und wenn man ein bisschen aus jeder Gruppe eine Substanz sich ausgesucht hat oder auf der Station, auf der man ist, wie du eben gesagt hast, dass eben die Substanz ist, die man aus dieser Gruppe nimmt, dann ist das völlig in Ordnung. Und es ist kein großer Gewinn, wenn man noch die 17 anderen jetzt alle durchprobiert.
Könntest du noch mal so ein paar 2, 3 klassische Beispiele aus deiner Erfahrung vielleicht auch nennen, wie man jetzt entscheiden würde? Mich würde insbesondere noch mal interessieren, in welchen Situationen man vielleicht auch zu Haloperidol zum Beispiel noch greifen würde. Ne? Also das hat ja auch so ein bisschen was Besonderes mittlerweile.
Allopurinol hat ein schlechtes Image, weil es früher immer überdosiert worden ist. Also als ich mit 30 Jahren, vor 23 Jahren Assistenzarzt war, da gab es noch die Hochdosis-Haldol-Therapie. Da haben einzelne Patienten dann so 100 Milligramm Haloperidol am Tag bekommen. Das war wirklich, also das waren dann welche, die haben es erstaunlich gut vertragen, weil sie schon lange hohe Dosen hatten. Aber das war kein Zustand natürlich, ne? Und ganz oft war die Dosis 20 Milligramm am Tag. Also 10 Milligramm war eine typische Dosis. Und heutzutage würde man so 2 bis 5 Milligramm als richtig empfinden. Und in dieser Dosis ist Haloperidol gar kein schlechtes Medikament, ja. Nicht sehr viel schlechter, nicht sehr viel nebenwirkungsreicher als 2-3 Milligramm Risperidon. Aber das Image ist schlecht und Haloperidol ist auch schlechter verträglich als die neueren Medikamente, selbst wenn man es niedrig dosiert. Deswegen wird es nicht mehr häufig gegeben. Beim Delir wird es noch oft gegeben, weil da nicht so viel Erfahrung mit anderen Substanzen ist. Ich gebe da oft Risperidon, das machen auch viele inzwischen und das funktioniert genauso gut. Haloperidol wird auch oft bei Patienten gegeben, die schon seit 20 Jahren Neuroleptika bekommen und deren Dopaminrezeptoren auch nicht mehr wie am ersten Tag aussehen. Da hilft es dann auch manchmal besser als die moderneren Substanzen. Naja, aber es gibt einfach auch Menschen, die sagen, also ich habe diese Krankheit seit 20 Jahren, ich nehme immer 2 Milligramm am Tag. Wenn es mir mal schlecht geht, nehme ich 5 Milligramm für 2 Wochen. Damit komme ich gut zurecht. Bitte ändern Sie das nicht. Ich wäre der Letzte, der das dann ändert. Dann mache ich genau dieses System. Und ich kenne Patienten, also jetzt nicht erfunden, die damit sehr gut laufen.
Ich kenne vor allen Dingen auch Patienten, die damit gar nicht gut laufen, wenn man die Dosis runternimmt. Ne? Ja, also richtig. Die das überhaupt nicht vertragen. Ne? Ich hatte letztens erst ein Gespräch mit einer Patientin, die kam auch und ich sagte, Mann, wer hat Ihnen denn die Dosis Haldol angesetzt? Sie sagte, ja, das nehme ich schon seit 15 Jahren. Mhm. Ich sage, oh, okay. Und haben Sie mal, nö, wir haben das versucht zu reduzieren, aber es ging mir ganz schlecht. Und die sagte, auf keinen Fall will ich irgendwas, das an diesem Medikament gemacht.
Und Dopaminrezeptoren ändern sich auch nach 15-jähriger Behandlung mit Antipsychotika. Man kennt das vom Alkohol. Wenn man dauerhaft Alkohol trinkt, dann ändert sich die Empfindlichkeit gegenüber dem Alkohol. Und man weiß das auch von Opiaten. Wenn man dauerhaft Opiate nimmt, dann ändert sich die Welt der Opiatrezeptoren und man kommt nicht mehr so ohne aus. Und bei den Dopaminrezeptoren ist das auch so, ist inzwischen auch wissenschaftlich anerkannt, aber es wird immer nicht so richtig berücksichtigt. Nach 15 Jahren Dopaminblockade ist der Rezeptor anders drauf und braucht deswegen manchmal auch mehr Blockade, damit es alles stabil bleibt. Da kann man nicht vorgehen wie bei einem, der zum ersten Mal das bekommt. Das muss man mit einberechnen, ne? Das ist einfach so.
Es gibt ja auch Patienten, die dann auf auch gewohnte Dosen, wenn man die einmal verändert hat oder abgesetzt hat, gar nicht mehr ansprechen. Also es gibt ja dieses Phänomen, wo so die Hypothese ist, es ist zum Beispiel bei der Dopamin-Supersensitivitätspsychose, bei der Idee dahinter ist, wenn jemand natürlich über einen langen Zeitraum Hochdosis Antipsychotika bekommen hat, wie 80, 90, 100 Milligramm Haldol, dass sich dann da einfach eine Störung der Regulation von den Dopaminrezeptoren einstellt und dass ich dann irgendwann die Wirkung nicht mehr bekomme, die ich möchte, nämlich eine antipsychotische Wirkung, weil die Rezeptoren einfach versaut sind, um es mal ganz platt zu sagen. Also jeder, der sich dafür interessiert, das kann man gezielt nochmal nachlesen, ist ein ganz interessanter Mechanismus, wenn man dann feststellt, jemand hat schwerste psychotische Symptome und spricht auf nichts mehr an. Dann werden einfach Neuroleptika, oder Antipsychotika, die vorwiegend über D2 oder über Dopaminrezeptorblockade wirken, helfen dann einfach nichts mehr. Ne? Also wir haben einen Patienten jetzt lange behandelt, wo wir dann auf EKT umgestiegen sind, zeitweise auch eine Symptomreduktion erreichen konnten, haben den letztlich auf Clozapin eingestellt. Das hat super geklappt.
Ja. Das Clozapin würde ich auch gerne als zweites Fallbeispiel nehmen, weil das zu selten verschrieben wird, glaube ich. Es gibt ja Patienten, wo man sagt, der hat eine therapieresistente Psychose. Da hilft gar nichts mehr. Und ich bin in der Psychiatrie ganz allgemein der Meinung, das Wort Therapieresistenz braucht man gar nicht. Das kennt man von Bakterien, die sind manchmal resistent, aber das ist in der Psychiatrie überhaupt kein hilfreiches Konzept. Aber es gibt natürlich schon Patienten, die 3 Neuroleptika ausprobiert hatten und immer noch chronisch produktiv sind. Und da kann man dann denken, naja, ist auch egal, gebe ich ihm irgendwas, was er gut verträgt, aber da ist nichts mehr zu retten. Und wenn man so einem Menschen aber dann Clozapin gibt und die Nebenwirkung gut managt, das muss man dann schon aktiv machen, dann kann es sein, dass die Symptome, die jetzt als chronisch eben eingeschätzt worden sind, doch fast weggehen oder sogar ganz weggehen. Und das kann dann schon sehr eindrucksvoll sein, wenn jemand, der jetzt 3 Jahre lang chronisch produktiv war, nicht mehr produktiv psychotisch ist. Und das ist natürlich ein Riesengewinn. Natürlich, Clozapin kann Blutbildschäden machen, deswegen muss man häufig das Blutbild kontrollieren, kann Obstipation machen, kann Herzmuskelentzündung machen. Also das ist jetzt kein Fencheltee. Aber es kann eben auch in solchen Situationen besser wirken, als man sich das so manchmal klar macht. Also das kann ein Versuch wert sein.
Man muss vor allen Dingen die Patienten gut darüber in Kenntnis setzen, die gut aufklären und einfach an ein paar Untersuchungen denken, die man mitmachen muss. Also es gibt da auch Auflagen, die in den, oder was heißt Auflagen? Es gibt ja die Empfehlung, dann zumindest wirklich mal zu gucken, Echo zu machen, Troponin zu bestimmen und auch mal zu gucken, wie wirklich die kardiale, die Auswurfleistung ist, also wie es wirklich dann ganz konkret aussieht. Und eben dieses regelmäßige Monitoring vom Blutbild für lebenslang, solange die Einnahme da ist. Klar, das muss der Patient mitmachen. Ne? Ich kenne auch Personen, die sicherlich eine Indikation hätten für eine Clozapin-Medikation, aber wo ich wüsste, das wäre unter praktischen Aspekten nicht umsetzbar, ne? Außer die leben im Krankenhaus. Dann ja. Vielleicht.
Das Clozapin ist doch auch ein Neuroleptikum, das jetzt eine große Rolle bei Parkinson-Patienten spielt oder spielen kann, richtig? Also
das kann
ich finde, ich finde, Parkinson-Patienten sind ja dann auch immer besonders spannend, weil ja Dopamin, L-Dopa, da ja auch in anderer Hinsicht eine große Rolle spielt und die Patienten ja auch nicht selten Psychosen bekommen. Und deswegen, also das mit dem Clozapin, das ist, glaube ich, dann auch nochmal erwähnenswert, ne?
Genau, weil Clozapin praktisch nie extrapyramidal motorische Symptome macht, kann man es Parkinson-Patienten geben. Und da gibt es ja 2 Situationen. Das eine ist, der Parkinson-Patient hat eine zu hohe dopaminerge Medikation bekommen. Dann wäre der erste Schritt, die zu hohe Medikation zu reduzieren. Aber in der Praxis ist es oft so, dass man die nicht reduzieren kann, ohne dass die Bewegung schlechter wird. Und auch dann kann man bei gleicher Medikation dann das Clozapin einsetzen. Auch das Quetiapin wird da oft eingesetzt. Und man kann auch über Olanzapin nachdenken. Quetiapin ist natürlich viel leichter im Management. Also da muss man nicht so oft Blut abnehmen. Das hat eher weniger Nebenwirkungen. Das ist wahrscheinlich inzwischen das am häufigsten praktisch eingesetzte Medikament.
Der Trick ist halt, die Patienten müssen eben aufgeklärt werden. Ne? Also die Patienten müssen es unterschreiben. Beziehungsweise die Vertreter oder Betreuer müssen es unterschreiben. Und ja, da gibt es einfach Limitationen bei Patienten, die wenn die eben in einer schweren organischen Psychose sind, wenn sie eben überstimuliert sind, dann kann es eben auch, häufig hängt das ja damit zusammen, dass gerade erst die Medikation verändert worden ist und dass eben auch etwas dazugegeben worden ist, was nicht L-Dopa ist, sondern was vielleicht Mao-Hemmer ist oder was einfach was anderes ist.
Genau, und dann noch was gegen Restless Legs und dann noch was gegen die Depression und 4 Medikamente fürs Herz. Genau. Und dann noch was zur Appetitsteigerung und noch ein Schlafmittel. Und dann hat man manchmal einen Mix, den man wirklich entschlacken muss, damit man weniger und nicht mehr gibt. Und dann wird es manchmal auch wesentlich besser, wenn man weniger gibt, ja.
Apropos Polypharmazie, gibt es eigentlich für euch beide einen Grund, 2 oder mehr Antipsychotika gleichzeitig einzusetzen?
Also es ist die Ausnahme, ne? Und es muss auch irgendwie die Ausnahme sein. Aber es gibt einfach Patienten, die bestimmte Dosen zum Beispiel nicht tolerieren. Wenn ich jetzt sehe, Patient hat mit 4 Milligramm Risperdal, spricht das nicht auf die Zielsymptomatik an. Dann kann ich mir überlegen, wenn keine Nebenwirkungen da sind, entweder ich gehe noch höher mit der Dosis. Also es gibt ja wirklich Ausnahmefälle, die dann einfach eine höhere Dosis brauchen. Oder vielleicht auch Patienten, die schon länger erkrankt sind und auch aus der Vorerfahrung höhere Dosen gebraucht haben zum Beispiel. dann kann man sich natürlich überlegen, zu kombinieren. Ne? Und dann ist die Frage, wie, mit welcher Strategie, wie mache ich das? Da tue ich natürlich gut daran, jetzt nicht zwei Präparate zu nehmen, die aus derselben chemischen Substanzgruppe sind. Also es ergibt keinen Sinn, zum Beispiel Olanzapin und Clozapin zu kombinieren. Ne? Also Pin-Substanzen miteinander zu kombinieren, die ergänzen sich sozusagen einfach in den Nebenwirkungen und potenzieren sozusagen die Nebenwirkungen. Und da kann ich mir dann überlegen, wie ist eigentlich die Wirkung oder genau die angenommene Wirkweise von den Medikamenten? Gibt es eine starke Blockade von Dopamin oder gibt es eben eine überwiegende Wirkung über Serotonin-Blockade und kann dann da eben kombinieren und überlegen, dass ich zum Beispiel sowas nehme wie, keine Ahnung, Clozapin und Aripiprazol oder Clozapin und Amisulprid wäre zum Beispiel auch eine sinnvolle Kombination. Es gab eine Studie, diese Combine-Studie, wo geguckt worden ist, wir behandeln Hard-to-Treat schizophrene Patienten, also keine therapieresistenten, sondern schwer behandelbare Schizophrenien sozusagen. Und da hat sich halt herausgestellt, dass man mit der Kombination Olanzapin und Amisulprid gute Karten hat, gute Symptomreduktion auch und ein besseres Outcome für die Patienten hat bringen können. Man kann kombinieren, nur man muss halt dann auch die Hirnwindung anschmeißen und sich überlegen, wie will ich eigentlich kombinieren, damit der Patient auch einen Vorteil davon hat.
Also genauso mache ich es auch, Simon. Und es gibt ein ganz interessantes Qualitätskriterium für psychiatrische Kliniken, nämlich wie viele Patienten werden mit mehr als einem Neuroleptikum entlassen. Und das Beste ist wahrscheinlich nicht null, weil es gibt Patienten, wie du sagst, die Clozapin und Amisulprid einfach besser vertragen als nur Clozapin. Aber wahrscheinlich ist der beste Zielwert irgendwas in der Größenordnung von 5-10%, aber nicht mehr. Wenn 2/3 der Patienten 2 Neuroleptika gleichzeitig bekommen, dann ist es wahrscheinlich so, dass man das eine angesetzt hat, dann hat es nicht so gewirkt, dann hat man was anderes dazugegeben und dann ist irgendwie besser geworden und dann hat man vergessen, es erst abzusetzen. Das ist dann nicht gut. Aber es gibt einen gewissen Prozentsatz an Menschen, die mit 2 Medikamenten in mittlerer Dosis besser zurechtkommen als mit einem in hoher, meistens wegen der Nebenwirkungen.
Wir hatten ja gerade schon die Parkinson-Patientinnen und Patienten so als Sonderfall, wo man vielleicht schon von vornherein sich besondere Gedanken machen muss. Gibt es noch andere Patientinnen und Patientengruppen aus eurer Sicht, die man jetzt so adressieren müsste?
Ja, ich würde gerne noch die Patientengruppe derjenigen ansprechen, die gar kein Neuroleptikum brauchen. Erstens, Grübeln ist keine Indikation für ein Antipsychotikum. Wird nicht besser. Sedieren kann man machen, Schlafmittel kann man geben, das Grübeln an sich wird nicht besser. Die wahnhafte Depression wird besser von einem Antipsychotikum, aber nicht das Grübeln. Zweitens, die Verzweiflung des Psychiaters ist auch kein Grund für ein Antipsychotikum. Also wenn jemand eine Borderline-Störung hat und ist einfach sehr gequält, dann ist es keine Lösung, ihm Antipsychotikum zu geben. Das hilft nicht. Und drittens, Leute im Altenheim, die im Rahmen ihrer Demenz immer wieder um Hilfe rufen, werden auch nicht gesünder, wenn man ein Neuroleptikum gibt. Und es gibt einfach sehr viele Leute, die nicht gesünder werden von einem Neuroleptikum, dann sollte man es auch aufhören. Und wenn man aus irgendwelchen Gründen der Meinung ist, man muss kurzfristig mal sedieren oder auch für 2 Wochen, das kann richtige Gründe haben, dann soll man das im Zweifel nicht mit einem Neuroleptikum machen. Da ist man auf dem falschen Pferd. Das ist eine ganz wichtige Gruppe.
Genau, die geliebten Rufer.
Die Rufer. Das ist auch schlimm.
In so Pflegeeinrichtungen, wo die Einrichtungen dann wirklich verzweifelt sind und man dann wirklich eine Person da auf der Station hat, die echt Tag ein, Tag oder vor allen Dingen dann nachts einfach sehr laut rufen, immer klar.
Natürlich aus psychotischen Gründen rufen, ne? Ja. Wenn die da Leute sehen und deswegen rufen, dann ist was anderes, dann hilft's ja auch, ne? Aber es gibt das auch ohne psychotische Symptome.
Was sicherlich auch noch eine spannende Population ist, Schwangere.
Ja.
Frauen, wo wir überlegen müssen, okay, was können wir überhaupt geben? Ne? Also was ist eigentlich drin so, unter Berücksichtigung Teratogenität und so. Und das ist nicht das Einzige, was es kompliziert macht, nämlich, wenn man sich so ganz biologisch orientiert überlegt, was macht eigentlich so eine Schwangerschaft aus? Da ist sehr viel an Umsatz und sehr viel an Stoffwechselumsatz. Das heißt, wenn wir ein Medikament nehmen, dann müssen wir damit rechnen, dass das Medikament auch schnell wieder draußen ist. Mhm. Also das heißt, da muss man dann auch die Dosisüberlegung sozusagen mitmachen. Was sind deine?
Wenn ich noch was ergänzen darf, was man sich auch klar machen muss, ist, alles, was die Blut-Hirn-Schranke überwindet, also wirkt im Gehirn, also überwindet auch die Plazenta-Schranke, also es kommt auch alles beim Kind an. Da muss man sich keine Illusionen machen. Das ist bei allen Psychopharmaka so. Es gibt praktisch keine Ausnahmen. Die Blutspiegel sind sehr unterschiedlich. Also man denkt immer, es kommt dann auch gleich viel beim Kind an wie beim erwachsenen Gehirn. Das ist nicht so. Also Lithium zum Beispiel kommt nur in einem Zehntel der Dosis an, nicht der Dosis, der Serumkonzentration an. Und viele Medikamente kommen in einer niedrigeren Konzentration an, aber treffen natürlich auch auf ein empfindlicheres Gehirn beim Baby.
Genau, das ist, aber es gibt zum Beispiel Embryotox, kann man sich sehr gut beraten lassen. Das ist eine Plattform, die alle möglichen Medikamente, nicht nur Antipsychotika und Psychopharmaka, sondern auch Antibiotika etc. aufführt. Wir haben ganz praktisch mal eine Patientin betreut, die war wirklich im 9. Monat und war hoch. Also es war total schlimm. Also die war so psychotisch, die Frau, und warf sich dann die ganze Zeit auch auf den Bauch. Also es war ganz schwer zu behandeln. Wir haben dann die im Endeffekt auch mit Haldol behandelt, ne? Weil wir bei nichts anderem, wir haben es erst mit Quetiapin probiert, aber die hat so viel Quetiapin verbraucht. Dass wir waren dann wirklich schon kurz davor Eilbetreuung und haben EKT-Behandlung schon geplant, weil die einfach so krank war. Aber hat dann glücklicherweise auf Haldol und Diazepam hat sie dann angesprochen. Ja, das sind dann einfach Hard Calls, die man dann machen muss, aber bevor da das Kindeswohl einfach auch geschehen und die Frau ja letztlich auch massiv gefährdet ist, ne, alles Mögliche passieren kann. Genau, also da hat man Strategien und da muss man dann auch sagen, okay, da ist die Erkrankung so ausgeprägt, da hat man keine andere Möglichkeit. Ne?
Lieber Jan, wir sind jetzt ja schon ganz schön ins Detail gegangen. Angenommen, man wollte jetzt noch tiefer tauchen. ist es ja so, dass du, der Simon hat es vorhin am Anfang schon mal gesagt, ist es ja so, dass du einen Online-Kurs zu Psychopharmaka aufgebaut hast und aufgenommen hast. Es sind, glaube ich, über 8 Stunden Content, wenn ich es gerade richtig verstanden habe. Hast du Lust, noch mal was dazu zu sagen? Für wen ist das? Wo kann man das sich angucken und so weiter?
Sehr gerne. Also das ist im Psychcast-Style gemacht, also hemdsärmlich und verständlich erklärt. Und trotzdem sage ich einfach alles dazu, was ich glaube, was man mindestens wissen muss, und gehe meistens auch sehr weit in die Tiefe, sodass es sowohl für Ärztinnen und Ärzte geeignet ist, weil es einfach so weit erklärt, wie ich komme mit meinem Wissen, als auch für Patientinnen und Patienten oder Angehörige oder Psychologinnen und Psychologen oder Richter. Man kriegt schon einen guten Überblick darüber, welche Medikamente man in welcher Situation gibt, welche Vor- und Nachteile die haben und wie man das so macht. Es gibt manchmal vertiefende Abschnitte in einem Video, die nicht jeden interessieren, aber dann spult man halt ein bisschen vor oder lässt es über sich ergehen. Und man findet das am leichtesten, wenn man auf psychcast.de geht. Da gibt es einen Abschnitt Videokurse und da wird man dann auf die Seite weitergeleitet. Und für die Hörerinnen und Hörer von Klinisch Relevant haben wir in den Shownotes einen Gutscheincode. Und wenn man den eintippt, gibt es 25% Preisnachlass. Das ist doch gut.
Dementsprechend können wir diese Weiterbildungsmaßnahme wärmstens empfehlen.
Absolut.
Jan, wir freuen uns, dass du mit uns gequatscht hast und deines Abends mit uns verbracht hast. Es war sehr spannend, sehr unterhaltsam. Vielen Dank.
Ich find's immer wieder interessant, wie immer wieder neue Fragen auftauchen beim Sprechen über solche Themen. Ich hätte jetzt noch ein paar andere Sachen im Kopf gehabt, aber ich finde, wir müssen jetzt den Sack zumachen. Das ist einfach, sonst wird das zu zerfranst und wir verweisen dann einfach auf deinen Online-Kurs. Danke, lieber Jan, dass du nochmal bei uns im Podcast zu Gast warst. Ich hoffe, wir bleiben im Kontakt.
War mir eine Freude und eine Ehre. Vielen Dank an uns.
Okay, ciao. Vielen Dank, bis bald.
Ciao.
Bis
dann, mach's gut, tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.